Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Wer uns hört, hat Wind im Blut, behaupte ich mal. Marlene Brudeck hingegen hat Sturm im Blut. Sie war Surferin, Kiterin und jetzt Einhandseglerin. Ihr Leitspruch: finde heraus, wo die Grenzen sind und starte von dort. Aber sie weiß auch, wie dünn die Linie zwischen Rausch und Risiko ist. 2001 hatte Marlene einen richtig schrecklichen, schlimmen Kite-Unfall und hat sich fast jeden Knochen im Körper gebrochen. Aber sie hat sich zurückgekämpft, neu angefangen und ist heute eine der faszinierendsten Frauen im deutschen Segelsport. In dieser Folge sprechen wir über Mut, Ehrgeiz und den Moment, in dem das Meer plötzlich kein Spielpartner mehr ist, sondern Gegner. Marlene, nervt es, wenn Leute immer wieder auf diesen Unfall zu sprechen kommen und sogar ein Podcast-Gespräch damit beginnen?
Nein, absolut nicht. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, um sowas zu verarbeiten, dass man immer wieder drüber spricht und auch anderen Mut macht, die in ähnliche Situationen reingeraten sind. Kitesurfen ist nun mal und bleibt nun mal eine nicht ganz ungefährliche Sportart. Das ist viel, viel sicherer geworden heutzutage. Aber man sollte sich trotzdem bewusst sein darüber, dass das Risiko in 30 Meter Höhe die Windstärke da ganz anders ist als in den gefühlten 2 Meter, wo man auch über dem Wasser ist.
Kannst du oder magst du uns erzählen, was damals passiert ist?
Ja, also das ist ja nun wirklich schon ganz lange her und ich war damals der erste Surf- und Kite-Shop, den es überhaupt gab, der die Kites importiert hat aus der USA von Robbie Nash. Und das waren so die Beginner, der Beginn der ganzen Kitesurf-Ära. Die Kites waren noch mit 2 Leinen und man hat sich eingehackt in diesen Chicken Loop, hieß der damals. Das war eine ganz feste Verbindung zum Kite und man konnte die Kites noch gar nicht depowern. Und ich habe den Kite dann gestartet, direkt an der Wasserkante am Deich. Und das haben wir damals immer mit so Sandsäcken gemacht. Und ich war gerade extrem motiviert. Ich hatte für ein Kitesurf-Magazin gearbeitet, kam gerade aus Spanien, hatte Tests gemacht mit verschiedenen Kites und der Tag war sehr stürmisch, es war noch ein anderer Kitesurfer auf dem Wasser und ich habe mich aber schon trotzdem sehr sicher gefühlt bei der Sache und dann steht man mit dem Rücken zum Wasser, der starke Südwestwind hatte plötzlich nochmal zugelegt und dann kam so eine Gewitterböe, die dann direkt aus Süd kam und die hat mich dann komplett hochkatapultiert am Strand und dann ist das Problem am Südstrand in Wilhelmshaven, dass dort ein Deich ist vor den Häusern und dann gibt es nochmal vor den Häusern, dadurch, dass der Deich abfällt von den Häusern, einen ganz starken Aufwind. Und mit diesem Aufwind bin ich dann diese 6 Stockwerke raufgeflogen. Dann oben ist die Strömung abgerissen. Dann bin ich voll vor das Haus geschlagen, dann über das Haus rübergeflogen und dann die 6 Stockwerke wieder runter auf die Straße in die Leitplanke. Und glücklicherweise habe ich mich da dann noch ganz selbstständig aus dem Kite ausgehakt, obwohl ich da schon eigentlich irgendwie in 1000 Teile irgendwie zerbrochen war. Aber glücklicherweise habe ich die ganze Zeit reagiert und das hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Dann 1 Sekunde später wäre ich über die Leitplanke im Hafen gelandet und wäre dann ertrunken. Und der Kite ist noch bis zur Stadtmitte geflogen, also Kaiser-Wilhelm-Brücke und weiter. Und es war sehr, sehr viel Glück bei dem Unfall dabei, muss ich sagen.
Hast du gedacht, du stirbst?
Nein, zu keinem Zeitpunkt. Nein. Also man ist so voll Adrenalin gepumpt, man selber merkt was nicht.
Man denkt da nicht, ne?
Nein, gar nicht mal. Also ich bin glücklicherweise jemand, der immer reagiert, wenn sowas ist. Ganz ruhig bleibt und immer reagiert. Und ich meine Beine dann noch vorgestreckt, bin dann glücklicherweise vor den Balkon geflogen und nicht in die Fensterscheibe daneben. Und habe mich unten dann noch rausgehakt. Also nein, ganz und gar nicht. Also man kann die Situation selber in dem Moment schätzen und gar nicht ein.
Es gibt einen echt spannenden Artikel über dich im Yachtmagazin und da gibt es auch ein Foto von deinen Beinen im Boot und da sieht man auf dem Foto lauter Narben und dadurch kann man einfach nur erahnen, was du damals durchgemacht hast. Du saßt ja auch lange im Rollstuhl und warst ja monatelang jahrelang in der Reha. Wie hast du das mental durchgemacht? Wie konntest du da wieder aufstehen?
Also für mich war ganz wichtig und vom ersten Tag an ganz klar, dass ich wieder aufs Wasser möchte und da habe ich auch selber gar nicht dran gezweifelt. Also ich bin genau 1 Jahr später dann wieder Kitesurfen gegangen. Also die Reha, ganze Krankenhaus-Reha-Phase dauerte wirklich 1 Jahr und dann hatte ich auch nichts Besseres zu tun, als sofort wieder irgendwie aufs Brett zu steigen und weiterzumachen. Und der Glaube und der Wille daran an die Sache, der war ganz entscheidend dabei. Also ich wollte auch, dass alles unbedingt wieder so wird wie vorher. Und ich bin wieder Snowboarden gegangen, Windsurfen gegangen, Das war für mich ganz wichtig, auch mich davon freizumachen von diesen ganzen Prognosen. Also was mir da alles so im Krankenhaus auch von den Ärzten und Professoren da gesagt worden ist, dass ich nie wieder laufen würde und dass ich mir das gar nicht gar glauben müsste, dass das so wäre. Und wenn dann nur ganz kurze Zeit, dann hätte ich überall Arthrose. Und da sind schon die finstersten Prognosen gemacht worden vorher.
Ach, schlecht. Ja. Ich habe für mich zurzeit so ein Thema, dass ich glaube, dass wir eigentlich nichts entscheiden. Und also klar hast du nie entschieden, ob dieser Unfall passiert oder nicht, aber du hast vielleicht auch nicht entschieden, dass du die Kraft hast, zu sagen, nee, ich glaube nicht an die Prognosen, ich glaube daran, dass ich wieder gehen werde. Denn es sagt sich im Nachhinein dann so, ja, ich habe halt die Kraft gehabt, das zu machen, aber woher kam die und warum haben andere die nicht? Und niemand entscheidet, nö, ich lass mich gehen und sitze halt den Rest meines Lebens im Rollstuhl. Siehst du das ähnlich oder hast du da einen anderen Zugang?
Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Das war einfach so. Und ich glaube, ich bin von Grund auf schon so ein Typ, der, also jetzt nicht nur nach dem Unfall und bei dieser Sportart jetzt, sondern schon im ganzen Leben vorher eigentlich immer so auf dieses Durchhalten und Durchziehen irgendwie vielleicht programmiert das, keine Ahnung. Also ich glaube, das entsteht nicht erst beim Unfall, sondern es ist nur so eine Typfrage vielleicht, ja. Also kann ich auch ganz schwer sagen, woher das dann kommt.
Und was für ein Typ man ist, wählt man sich ja nicht aus, ne? Das ist man halt, oder?
Das ist man halt. Also ich glaube, es prägt, man wird ein bisschen geprägt in der Kindheit. Also ich war so das mittlere Kind mit zwei Schwestern und das war so die Sandwich-Kind.
Ja, bei mir genauso, ich von zwei Brüdern. Bin auch derjenige, der ausbricht und ständig Adrenalin
genau, braucht. Genau, es ist das schwarze Schaf der Familie, ganz schnell weg von zu Hause und dann raus aus, also das, glaube ich, prägt auch schon sehr. Also ob das dann wirklich den Einfluss hat auf diese, auf das Verhalten hinterher, beim Unfall, schwer zu sagen.
Jetzt gehörst du zu den Menschen, die auch von sich selber sagen, du brauchst irgendwie mehr Adrenalin als andere Menschen. Kannst du dir das erklären? Also ist das auch nur Prägung oder ist das eben auch in die Wiege gelegt oder wo kommt das her?
Ah, ich glaube, das baut so eins aufeinander auf. Ne? Dann ist so, also wenn man dieses Glücksgefühl einmal hatte, wenn man so einen richtigen Adrenalinrausch und so einen richtigen Endorphinausschüttung danach hatte, dann wird man danach süchtig. Und ich glaube, dass es viele Menschen gar nicht haben, weil sie gar nicht so weit gehen. Und deswegen ist es ja auch immer, dass man immer weitergeht, also immer das ein bisschen weiter noch ausreizt und die Grenzen immer weiter nach oben irgendwie verschiebt oder vielleicht auch verschieben muss, um irgendwie wieder diesen Level zu erreichen. Und ich glaube, das ist wie gar nicht ebenso, gar nicht. Also jeder Mensch ist vielleicht gar nicht so darauf aus. Oder wenn man es nicht erlebt hat, dann kennt man dieses intensive Gefühl gar nicht. Also die meisten Menschen, die ich kenne, waren vielleicht noch gar nicht in diesem Adrenalinrausch oder in diesem Flash. Das würde ich einfach mal so denken.
Ja, vielleicht zumindest nicht oft genug, dass es halt zu so einer Art Sucht werden kann. Ne? Ist Segeln für dich im Vergleich jetzt zum Surfen, ja, also oder eben Kiten unter starken Bedingungen, ist Segeln da nicht dann doch ein bisschen schlapp und so ein kleines Downgrade?
Absolut. Ich sag mal, das ist das Vernünftigste, was ich bis jetzt von allen Dingen in meinem Leben gemacht habe, das Segeln. Also wenn ich Motorrad gefahren bin, bin ich Motorradrennen gefahren, wenn egal was ich gemacht habe, es ist immer extrem. Und das Segeln ist jetzt eine ganz vernünftige Sache, ja, finde ich absolut, ja. Also so beim Segeln, gut, verschiebt man auch seine Grenzen, aber definitiv auch das Offshore-Segeln, das ist ja zeitweise schon auch passiv, sehr passiv. Also man kann jetzt auch nicht zu jedem Zeitpunkt alles machen. Also Solo-Segeln ist da noch die größte Herausforderung einfach, weil man doch sehr auf sich alleine gestellt ist und eine ganz hohe Aufmerksamkeit auch dem ganzen Boot und den ganzen Wind- und Wetterbedingungen widmen muss. Aber insgesamt, ja, definitiv. Also es ist das Langsamste und ich wundere mich auch immer darüber, dass man sich darüber freut, während man jetzt, wenn ich surfen gehe zwischendurch, dann bin ich irgendwie fünfmal so schnell und denke so, oh, heute ja nur irgendwie 40 gefahren, das ist ja wirklich wenig. Und beim Segeln, da freut man sich schon irgendwie, wenn die Logge da zweistellig anzeigt und man dann irgendwie 14, 15, 16 Knoten mal fährt, ja. Aber es fühlt sich auf dem Boot halt anders an. Auf dem Boot fühlt sich das dann trotzdem sehr, sehr schnell schon an.
Ja, es ist irgendwie was anderes, ne? Es findet ja auch im Sitzen statt, meistens. Also je nachdem, aber ja, ist schon was anderes. Du sitzt jetzt meist in einer Beneteau First 27. Erzähl uns von deinen Regatta-Erfahrungen und Begeisterungen und wie kam es überhaupt dahin, dass du dich, also es ist ja ein Segelpodcast und wir alle lieben Segeln, aber in dem Fall ist es ja im Vergleich zu diesen krassen Wassersportarten wie Kiten oder Surfen, dann doch was völlig anderes. Wie hast du eine Regatta-Begeisterung aufbauen können?
Ja, also es hat sich so ergeben, die Ziele haben sich immer weiter nach hinten verschoben. Also beim Windsurfen, also wir sind wirklich um die ganze Welt getourt und waren irgendwie überall Windsurfen, an den tollsten Wavespots auch. Aber was mich am Segeln dann fasziniert hat, ist, dass man so diese Ziele erreicht, dass man zu den Inseln fährt. Das erste war dann alleine nach Rangerobe, alleine nach Helgoland. Und dann kam das Silverrader und das Silverrader war auch so ein Game Changer. Das ist so eine Regatta, wo man wirklich, wo was komplett zum ersten Mal auf sich alleine gestellt ist in der Regatta, die auch eine gewisse Dauer hat, wo man alle Bedingungen hat, wo man taktisch fahren muss. Also es ist sehr komplex, das Ganze. Und das sind neue Herausforderungen, die man beim Windsurfen nicht so hat und die man dann auch immer wieder sucht und die bei der Regatta dann Spaß machen. Also das Ganze taktische über einen längeren Zeitraum auch. Und das hat mich schon sehr begeistert.
Kannst du sagen, ob Segeln dich direkt gepackt hat von Anfang an oder war das eigentlich ein längerer Weg, bis du endlich begriffen hast, mein Gott, Segeln ist ja auch wahnsinnig schön?
Naja, das erste Segelerlebnis, das war ja dann eher so, dass ich gesagt habe, nie wieder segeln. Das war auch schon mal kurz erzählt. Da habe ich gedacht, probiere das Segeln mal aus und habe so einen Turn gebucht hier bei so einer Firma in der Nähe. Und der endete ja mit Ruderbruch und DGZS-Rettung irgendwie da vor Helgoland ganz dramatisch. Filmreife Szenen haben sich da auf diesem Boot abgespielt. Und der Mitsegler, der da noch war, und ich bin gekrochen hinterher, seekrank da auf den Steg. Also ich war noch nie in meinem Leben seekrank früher und in dem Fall aber schon. Und haben gesagt, nie wieder segeln. Und dann habe ich auch gedacht, na gut, aber es ist wie beim Surfen. Man muss halt auch wirklich die Druck in den Segeln haben. Man muss irgendwie richtig Gas geben, man muss es richtig machen. Und dann habe ich mir ein Boot gekauft und gedacht, es ist wie beim Surfen. Man nennt es nur durchs Machen. Und dann hat mich das irgendwie schon abgeholt, weil die Lernkurve erstmal wieder so steil war. Ich habe einfach den meisten Spaß, wenn ich eine richtig steile Lernkurve habe. Dann, ja, dann kann ich gar nicht genug kriegen davon.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Jetzt bist du tatsächlich sehr erfolgreich schon als Seglerin. Und ich behaupte, dass die Lernkurve abgeflacht ist. Wie ist es jetzt für dich?
Ja, jetzt habe ich mir am Anfang des Jahres die JPK 1030 gekauft. Und jetzt geht's natürlich auch weiter. Ich suche mir dann schon die nächsten Ziele. Also jetzt am 23. November starte ich ja dann bei der IRC in der Racing Division über den Atlantik. Und dann geht es...
Alleine?
Nein, der darf man leider nicht alleine segeln. Was ist ja, ich habe da noch zwei Mitsegler jetzt. Das ist ja keine Solo-Regatta. Also, aber gut, das kann man dann ja nochmal machen. Man kann also auf der To-Do-Liste später steht vielleicht nochmal die Transquadra dann. Aber jetzt ist das so für die erste Atlantiküberquerung vielleicht auch eine ganz gute Wahl. Und dann geht's ein paar Monate durch die Karibik. Da sind ja auch verschiedene Regatten. Dann wieder zurück über die Azoren. Und dann vielleicht ja zurück nach Deutschland, Fastnet Race, Rundskagen, das Silverrader wieder oder zurück ins Mittelmeer und das Middle Sea Race. Und ja, das sind so die Ideen für die nächsten Jahre, sagen wir mal.
Wow. Wie machst du das finanziell?
Ja, ich arbeite ja nebenbei immer noch, also das habe ich schon stark reduzieren müssen, mein Arbeiten. Aber ich sage mal immer, man hat ja auch die ganzen Jahre vorher ziemlich viel gearbeitet. Und so, dass man das jetzt einfach eine Zeit lang so überbrücken kann. Das, ja. Und dann zwischendurch arbeite ich halt mobil vom Boot aus.
Als Architektin, ne?
Ja, genau. Mhm. Versuche das bestmöglich zu managen. Mhm. Aber nehme auch Abstriche in Kauf, ne? Ganz klar. Also mir ist das dann ganz egal eigentlich, ganz ehrlich. Also ich, wenn ich was machen möchte, dann mache ich das. Ziehe ich das durch. Und wenn ich dann Abstriche machen muss in bestimmten Bereichen, dann ist das so.
Abstriche heißt, du hast jetzt natürlich kein tolles Auto, keine riesige Wohnung, kein, ich weiß nicht was, Rattenschwanz an Renten und Altersvorsorge, sondern ja, du lebst schon so vor dich hin und genießt das, was gerade ist.
Ja, doch, das hat man sich ja vorher so aufgebaut. Also wir wohnen ja hier in Grimmshaven und haben schon ein sehr schönes Zuhause und Ich habe eine Familie und mein Mann und mein Sohn, der wohnt ja auch ganz in der Nähe, der ist mittlerweile Architekt, dem habe ich mein Büro mittlerweile übergeben und jetzt arbeite ich ihm noch so zu. Und das ist schon alles ganz gut organisiert, würde ich sagen.
Ah, okay, das heißt, du profitierst im Grunde aus deiner Vergangenheit und lebst dadurch irgendwie so, dass es halt irgendwie geht, weil es ist ein wahnsinnig teurer Sport, immer alle paar Jahre ein neues Boot kaufen und du bist viel unterwegs, musst viel fliegen und so. Irgendwie muss es ja gehen und das fragen sich ja viele auch da draußen, ne, die jetzt uns zuhören und davon träumen, ja, die irgendwie zu uns sagen, oh, ich wäre auch gerne Marlene Brudeck.
Ja, das ist eine der ersten Fragen. Wie machst du das denn? Und die zweite Frage ist meistens, warum segeln nicht mehr Frauen offshore? Also das sind die Standardfragen, ja. Wie macht man das? Das liegt natürlich auch daran, dass ich schon irgendwie mit 16 Jahren angefangen habe, irgendwie auch zu arbeiten. Ich habe mein ganzes Studium alles im Nachhinein gemacht, im Erwachsenenalter, alles parallel. Alles in zig Nachtschichten. Also, und ich kann auch bei meinen Projekten, kann ich sehr, genauso strukturiert und ehrgeizig durcharbeiten. Also ich kann einfach nächtelang dann durcharbeiten und wenn ich sage, ich habe ein Projekt dann fertig, dann ist das auch fertig. Das hat mir auch wirklich sehr stark geholfen und zu sehr erfolgreichen Projekten geführt.
Machst du dir manchmal Gedanken, dass dein Körper irgendwann nicht mehr mitspielt?
Nein, absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Ich denke mal, also für mich sind Menschen Vorbilder, die mit über 90 noch topfit sind. Und ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall in 10 Jahren viel fitter noch zu sein als jetzt. Also nochmal wirklich nochmal ein paar Schritten draufzulegen. Ich glaube, das kann man machen.
Bestimmt. Das gibt's. Das erfordert natürlich auch viel Disziplin. Nee, ich frage auch wegen deines Unfalls. Denn dein Körper hat schon echt gelitten. Ja, du hattest wirklich schlimmste Verletzungen und wie ist es damit?
Ja, also das Einzige, was eigentlich noch ein bisschen übrig geblieben ist, ist die Versteifung des unteren rechten Sprunggelenks. Aber auch damit kann nicht sehr gut leben. Man kompensiert das ja komplett dann. Und wenn man sich die Bilder natürlich anguckt, die Röntgenbilder oder im CT das ansieht, dann denkt man, damit kann man eigentlich gar nicht, theoretisch gar nicht wirklich irgendwie laufen, geschweige denn Sport machen. Aber es geht. Warum auch immer. Ich kann es gar nicht sagen. Also auch, dass die Knie so zertrümmert waren. Ich merke da gar nichts von. Also ich habe auch gar keine Schmerzen. Und irgendwann war ich mal beim CT nochmal zur Kontrolle und dann hat der Chirurg mich ganz entsetzt angeguckt und hat gesagt, das gibt's doch gar nicht. Warum? Also sie haben Recht auf Schmerzen. Sie müssen Schmerzen. Aber ich habe gesagt, ja, aber habe ich, also ich habe gar keine Schmerzen. Warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also nee, ich habe gar keine Einschränkungen mehr dadurch. Wirklich
nicht.
Ja, das ist wirklich ein Wunder.
Du hast ein mir wichtiges Thema eben schon angeschnitten, weibliche Seglerinnen, also ihr habt es nicht so leicht wie die Männer, ihr kriegt viel, viel schwerer Sponsoren. Es ist eine weiterhin sehr männerdominierte Domain, das Segeln. Und es gibt viele Typen da draußen, die Frauen auch nicht ernst nehmen und du hast das auch ganz oft erlebt. Hat dich das auch verändert, würdest du sagen, so, ich bin jetzt echt Feministin, ich kämpfe für gleiche Rechte und gleiche Freiheiten von Frauen, auch auf dem Wasser?
Nein, kann ich grundsätzlich gar nicht sagen, weil ich glaube, die Rechte, die hat man genauso und die Möglichkeiten hat man genauso. Also ich kenne genauso viele Männer, die da wirklich sich redlich bemühen, Sponsoren zu finden für ihre Projekte, die sie da vorhaben. Und ich kenne relativ wenig Frauen eigentlich, die überhaupt Interesse haben oder im Grunde genommen fällt mir eigentlich gar keiner so richtig ein, die Interesse haben, da intensiv ins Offshore-Segeln einzusteigen. Das Offshore-Segeln ist einfach nicht so ein Sport, der für ja den Frauen so bevorzugt. Man muss halt seine Komfortzone extrem verlassen und man muss bereit sein, auch ganz viel andere Sachen aufzugeben, um das zu machen. Also ist natürlich auch so eine Sache, hat immer mit Verzicht zu tun. Also das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Dann sieht man, glaube ich, dass eine tolle Mensch, die hat ja zu viel Zeit, die macht das und das und das. Aber dass man auf viele Sachen auch verzichtet, das ist natürlich die andere Seite der ganzen Geschichte. Und na, ich glaube, wenn man das wirklich machen will, kann ich auch wirklich nur allen Frauen den Mut machen, dann sollte man das machen, sich Ziele setzen, sich selber ein kleines Boot erstmal zulegen und selber wirklich trainieren, seine Skills verbessern und Stück für Stück sich da weiter voranarbeiten. Und ja, das liegt alles in einem selber und in einem selber.
Ich habe so eine Geschichte von dir gelesen, wie ein Mann dann quasi dein Ruder übernommen hat und also wirklich auch extrem schlecht gesegelt ist, aber du ihm da gar nicht richtig reinfunken konntest, weil du eben nur eine Frau warst. Deshalb dachte ich, dass das eben auch was mit dir gemacht hat, dass du gesehen hast, Männer nehmen Frauen gerade im Sport häufig nicht richtig ernst und im Segelsport erst recht.
Ja, absolut. Also das kann ich bestätigen. Also das ist wirklich 100% so. Das ist wirklich schwierig, immer wieder. Also ich glaube, das interessanteste Erlebnis war jetzt auch mit einem Franzosen mal zu segeln, zum Supermacho-Franzosen, der natürlich gar nicht ernst nehmen konnte oder wollte, wie man es auch immer sieht. Und das ist wirklich schwierig und ich glaube, deswegen kommt man auch irgendwann zum Solo-Segeln. Und ich würde es aber nicht jedem unterstellen, dass es mit jedem so ist. Ich hatte auch schon gute Double-Hand-Segelerlebnisse, gerade mit der 27 auch, die wirklich gut gelaufen sind. Aber man muss sich da wirklich behaupten und durchsetzen und auch natürlich, aber im Grunde genommen natürlich auch gleichberechtigt segeln. Also da sind dann auch viele Frauen so, dass sie sich dann auch gerne in die Rolle begeben, dass sie den Mann dann mal so machen lassen und dann mitsegeln. Das ist aber so eine mentale Sache eher, so dieses selber dann irgendwie in eine Rolle gehen.
Ja, also das sind einfach nur Ausdrücke des Patriarchats, ne? Also der Mann am Steuer und die Frau steht vorne und versucht da irgendwie eine Leine zu legen, kriegt das nie hin, weil der Mann falsch steuert und kriegt dann einen Anschiss. So sieht es häufig im Hafen aus.
Ja, da spielen sich interessante Szenen ab, genau.
Auf jeden Fall. Segeln ist in den letzten Jahren wahnsinnig populär geworden, also auch in den großen Medien. Also es wird halt beim NDR, wird das Ocean Race zum Beispiel übertragen, die Vendée Globe natürlich und zum Beispiel auch im ZDF läuft es viel, also wirklich in den nationalen Medien. Das haben wir zum Teil Boris Herrmann zu verdanken. Kriegst du von dem Kuchen was ab oder zieht Boris alles auf sich?
Ah nein, das würde ich sagen, das ist ein ganz anderer Level. Das liegt da alles bei Boris und das ist eine ganz andere Welt. Also da geht es um ganz viel Geld vor allen Dingen und da geht es um Sponsoren und da geht es um, das ist eine ganz andere Welt. Damit hat man im Grunde genommen als Normalsegler gar nichts mehr zu tun. Nein, das würde ich sagen, ist ganz weit weg gefühlt.
Okay, ich hätte trotzdem gedacht, dadurch, dass es eben insgesamt populärer wird, wenn du es mit Fußball vergleichst, ja, also in der Fußball-Bundesliga verdient ein Serge Gnabry 10 Millionen im Vergleich zu früher, wo er vielleicht 1 Million gekriegt hätte. Dadurch ist es aber so, dass du jetzt in der Verbandsliga auch schon 100.000 verdienst. Deshalb dachte ich, hätte es vielleicht auch nach unten gestaffelt gegeben werden können, dass viele Sponsoren sagen, so eine Marlene Brudek, die finde ich toll, der klebe ich mein Logo aufs Boot.
Ja, das ist nicht ganz so einfach. Also ich freue mich sehr über jedes Sponsoring und ich habe auf jeden Fall einige kleinere Sponsoren und die das Ganze immer wieder unterstützen, das Projekt. Aber gut, ich bin auch jetzt noch nie auf die Suche nach einem ganz großen Sponsor gegangen oder hätte jetzt irgendwo Vorträge gehalten oder da müsste man dann vielleicht auch noch weiter rausgehen und sich mehr bemühen. Und ich denke auch, da muss man mehr liefern, mehr internationale Wettbewerbe fahren und dann, sagen wir mal, große Projekte anschieben. Ich glaube, wenn man die Transquadra solo segelt, dann hat man gute Chancen, vielleicht vorher noch einen guten Sponsor zu finden oder solche Regatten, die auch international noch eine andere Bedeutung haben.
Ich würde zum Schluss gerne noch auf die Wasserperson Marlene eingehen. Also ich weiß von mir, ich war gerade jetzt als Skipper segeln in Griechenland und ich merke immer, sobald sich das Boot rausbewegt, die Segel oben sind, werde ich irgendwie ein anderer Mensch oder ich kriege ein anderes menschliches Gefühl oder so. Wie ist es bei dir? Wer bist du an Land und wer bist du auf dem Wasser?
Also eigentlich unterscheidet sich das gar nicht so stark. Wenn ich an Land bin, dann denke ich immer, ja, nach dem Segeln ist vor dem Segeln. Also ich bin da trotzdem im Segelmodus. Also hier zu Hause, das ganze Haus liegt dann immer voller Taschen und Segel und alles ist immer in so einer Vorbereitung oder Nachbereitung. Und auf dem Wasser bin ich dann auch in so einem Segelmodus. Also klar unterscheidet sich das irgendwo, weil man dann genau das macht, worauf man die ganze Zeit sich freut oder hinarbeitet. Aber eigentlich bin ich ehrlich gesagt seit einigen Jahren an Land oder auf dem Wasser im Kopf am Segeln.
Ich würde sagen, mich gibt's doppelt, aber das ist bei dir nicht so.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, im Moment bin ich, egal wo ich gerade bin, mache ich natürlich die anderen Sachen auch, die irgendwie gemacht werden müssen. Aber eigentlich auch nur, um die Zeit wieder zu haben, um segeln zu gehen.
Mhm.
Viele Dinge zumindest.
Was mit Kiten? Geht's noch, oder?
Und Kiten habe ich dann ja noch so 3 Jahre gemacht und dann habe ich aber das Kiten komplett aufgegeben, weil ich einfach gemerkt habe, es macht mir keinen Spaß mehr. Also ich komme nicht weiter. Also ich bin hin und her gefahren, gesprungen, kann ich alles super safe machen, 360s, aber ich bin nicht mehr über diese Grenze rausgegangen. Also meine Lernkurve war einfach komplett flach und ich war nicht mehr bereit, irgendein Risiko einzugehen, weil mir einfach bewusst geworden ist, dass ich das nicht beeinflussen kann, wie der Wind, oder ich kann es nicht fühlen, wie der Wind in 30 Meter Höhe ist. Und immer wenn der Kite dann angefangen hat, rumzuzicken irgendwo, dann hat mich das eher so wütend auf den Kite gemacht irgendwie oder auf die Bedingungen. Es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und es sind ja auch danach natürlich jetzt schwere Unfälle wieder passiert. Und ein Jahr später ist eine Freundin für mich tödlich verunglückt beim Kiten. Und also von daher, nein, Kitesurfen reizt mich auch vor allen Dingen nicht mehr, weil es ist zu so einem Massensport geworden. Dann war man wieder in Tarifa und dann ist man an den Strand gegangen und plötzlich waren da irgendwie 100 Kiter. Also da war dann bei mir auch die, weiß nicht, der Reiz komplett weg. Also das war irgendwie einfach nur noch voll auf dem Wasser.
Würdest du jetzt zum Schluss sagen, dass du mit dem Segeln total glücklich bist, dass es das ist? Oder glaubst du, dass das auch irgendwann ausläuft, wenn deine Lernkurve, irgendwann hast du eine Bootsklasse erreicht, die du vielleicht aus Geldgründen auch oder Zeitgründen nicht mehr toppen kannst? Würdest du sagen, es könnte irgendwann auch noch was ganz anderes kommen?
Das weiß ich nicht. Meine Familie prognostiziert mir was ja immer, dass ich auf jeden Fall noch irgendwie danach wieder was anderes starte. Aber im Moment sehe ich da noch kein Ende. Ich bin ja gerade erst mittendrin. Und ich glaube, mit der JPK kann man sehr viel machen und sehr weit segeln. Und das Boot ist super sportlich, agil und leicht trotzdem und sehr hochseetauglich. Also ich sehe da im Moment kein Ende. Das weiß ich natürlich nicht.
Ja, irgendwann kommt ein Hand über den Atlantik und das ist sicherlich auch wieder eine völlig neue Dimension.
Genau, das könnte schon gut sein, ja.
Spannend. Marlene, vielen, vielen Dank. Es ist faszinierend, wie du durch dein Leben gleitest, durch dein Leben segelst. Ich bin gespannt, was wir noch von dir hören.
Ja, danke.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.